Okay. Ein gutes neues Jahr 2013. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass so viele gekommen sind. Bei uns geht es heute um psychische Erkrankungen im Angst- und Depressionsbereich. Sie können sich erinnern, da hat es letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren das große Rascheln in den Blättern gegeben. Jeder Dritte psychisch krank. Das war natürlich eine Mordschlagzeile, hat sich aber dann wieder ein bisschen verlaufen. Bevor wir in Medias Res gehen, darf ich noch kurz folgende Ankündigungen treffen. Wenn Sie Gastronomisches möchten, dann bitte hinten, Gastronomie Keinzel ist hier zugegen. Sie können was zu trinken holen und sich bestellen. Wenn wir nachher diskutieren, dann wie üblich bitte ich Sie warten, bis Sie das Mikrofon von unserer bezaubernden Mitarbeiterin gereicht bekommen. Es hat den Hintergrund, dass wir dann dieses Gespräch natürlich auf unserer Webseite drauf haben und Sie können es dann nachhören, aber nicht, wenn Sie nicht ins Mikrofon plaudern, dann wird es nicht aufgenommen. Die heutige Veranstaltung, der heutige Abend ist eine Kooperationsveranstaltung mit Captain und der PGA Akademie sowie der Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Paris, Linz. Mein Name ist Klaus Buttinger, Oberösterreichische Nachrichten. Wir sind hier Medienpartner vom Kepler Salon und mein Gast, der heute hier ist, ist Alfred Britt. Er ist Rektor seit 2005 der Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Paris, Linz. Also auch in Linz gibt es hier eine Niederlassung und die Möglichkeit zu studieren. Er ist Universitätsprofessor für Psychotherapie und President of the World Council for Psychotherapy. Er leitet Weltkongresse in diesem Bereich für den Weltverband der Psychotherapie. Wie immer gibt es einen kurzen Vortrag und dann werden wir in die Diskussion gehen. Ich bitte Sie, Herr Dr. Britt, um Ihre Ausführungen. Danke, dass Sie hier sind.
Zuerst, Herr Buttinger, müssen Sie mir noch verraten, wie das ist mit dem Sauerkraut.
Ja, das ist, ich frage mich selber, ich weiß jetzt nicht, woher dieser Brauch kommt, aber man wünscht sich hier in Oberösterreich so lange ein gutes neues Jahr, bis man zum ersten Mal Sauerkraut gegessen hat. Ist wahrscheinlich so, dass man sich das nicht wünscht bis Juli. Aber ich kann mir nur vorstellen, da man ja früher mehr Sauerkraut aß im Winter, man hatte ja wenig anderes, dass also dann noch zwei, drei Tage endlich mal Schluss war mit dieser Wünscherei, so kann ich mir das vorstellen. Ja. Wann wäre was anderes was, bitte.
Gut. Das heutige Thema sind seelische Störungen, die immer häufiger werden. Und wo man sich fragt, wo gehen wir hin? Und ich möchte zu Beginn ein paar Studien zitieren, die zeigen, dass hier eine gewaltige Veränderung im Gange ist, die man gar nicht so schnell wahrnimmt, die aber sich weltweit vollzieht. Also nicht nur in Österreich, nicht nur in den USA, sondern in ganz Europa, in Asien, in Afrika, auf allen Kontinenten. Nämlich, dass die seelischen Störungen massiv zunehmen. Und da möchte ich Ihnen gern drei Studien erzählen. Das eine ist die deutsche, die Sie schon erwähnt haben. Kollegen aus Leipzig haben untersucht und herausgefunden, dass 38% aller Kranken eigentlich wegen psychischer Probleme krank sind. Wie Sie richtig sagen, es gab ein ungläubiges Erschrecken und dann war es sehr schnell wieder weg. Ganz schnell. Nicht zuletzt, die Ziffer ist viel zu groß, als dass die Sozialpolitik hier vor allem rasch etwas tun könnte. So hat diese Studie sozusagen zunächst eine sehr kurze Lebensdauer gehabt, aber langfristig zeigt sie einen Trend. Und die hauptseelischen Störungen sind Ängste und Depressionen. Das sind sozusagen mit Abstand die häufigsten seelischen Schwierigkeiten. Aber voriges Jahr gab es auch noch eine sehr dramatische Studie des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, in Österreich. Und zwar haben die untersucht, wie viele Verschreibungen im Psychobereich gibt es in Österreich. Und das Resultat war 900.000 Verschreibungen. Das sind 12% der Bevölkerung. Die waren von den Socken und sind es, glaube ich, immer noch. Und von diesen 900.000 bekommen etwa 70.000 eine Psychotherapie, etwa 75.000 sind in irgendeiner Form in der Psychiatrie, also das, was man allgemein unter sozusagen narrisch titulieren könnte, und der Rest sind Verschreibungen von psychotropen Substanzen, also hauptsächlich Anxiolytika und Antidepressiva. Das sind also 900 minus 150 sind 750.000. Und es ist exponentiell hinaufgegangen die letzten 15 Jahre. Und verschrieben werden diese Substanzen in erster Linie nicht von Psychiatern, sondern von praktischen Ärzten, die in der Regel überhaupt keine Ausbildung haben, diese Dinge zu verschreiben. Aber es ist ein Megatrend im Gange. Der zeigt, hier verändert sich etwas in unserer Gesellschaft. Und die dritte, das ist keine Studie, sondern das ist eine Tatsache, dass seit dem vorigen Jahr mehr als die Hälfte aller Frühpensionierungen wegen Krankheit aufgrund psychischer Probleme stattfinden. Das heißt, geschundene Gliedmaßen waren früher der Grund, jetzt sind es geschundene Seelen. Und wir müssen uns fragen, in welcher Welt leben wir? Und jetzt beginnt natürlich die Ursachenforschung und man überlegt sich, warum ist das der Fall? Übrigens, nicht nur bei uns, überall. Also wir haben zum Beispiel ständig Anfragen, etwas zu tun im arabischen Raum, in China, in Japan, überall ist dieses Phänomen sichtbar. Und dieser zweite Teil meiner Ausführungen ist ein bisschen spekulativ. Und zwar deswegen, weil es nur Vermutungen gibt. Es gibt sozusagen keine gesicherten Werte. Aber ich möchte einfach sagen, also die Überlegungen, die ich anstelle und die ich auch aus der Literatur kenne. Ein Grund ist sicherlich die verschärften Arbeitsbedingungen. Das ist für viele Menschen oft nicht mehr erträglich. Das ist weltweit der Fall. Die Akzeleration der Arbeitsleistung ist überall beobachtbar. Hat ja auch was Faszinierendes, nicht? Mein Sport ist vieles, wenn man eine E-Mail schickt und sofort eine Antwort hat und nicht? Man ist einfach produktiver. Aber es gibt eine Studie in Deutschland, dass die meisten Manager im Urlaub ihr Handy nicht mehr abdrehen. Weil sie sich in gewisser Weise nicht mehr leisten können. Und ich weiß das von mir als Rektor, ich kann das auch nicht. Jetzt bin ich zum Glück noch relativ stabil. Aber das ist mir auch aufgefallen. Und so geht es vielen, dass dieser Arbeitsdruck insgesamt zunimmt und man eigentlich kein wirkliches Rezept dagegen hat. Außer die totale Verleugnung oder eben die Flucht in die Krankheit. Und ich habe viele Menschen behandelt, die diese Flucht in die Krankheit angetreten sind, erfolgreich die Frühpension erreicht haben und dann sozusagen ein neues Leben starten. Jenseits der üblichen Belohnungen. Mit relativ wenig Einkommen kann man sich's auch schön machen, das ist das Verrückte. Ja, ich denke zum Beispiel an einen, der ist in den Sommermonaten immer nach Ägypten geflogen und hat mit der Mindestpension dort einen Monat gelebt, im Vier-Sterne-Hotel. Oder ein anderer, der hat einen Freund in Thailand, der hat ein Schiff, auf dem er jedes Jahr ein paar Monate anheuert und so weiter. Also es gibt sozusagen dann Nischen, in der sich dann so solchermaßen Deprivierte zurückziehen können und, wie ich finde, auch ein passables Leben leben können. Aber das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Familienstrukturen sich völlig verändert haben. Single-Dasein ist nicht nur häufig, sondern auch von vielen erwünscht. Die leben gerne Single. Das war früher nicht. Und diese starke Familienbezogenheit verschwindet langsam und weicht oft einer stärkeren Verbundenheit mit Peers, mit Freunden. Und ein dritter Punkt ist auch die Säkularisierung der Gesellschaft. Also wenn Sie sich vorstellen, jedes Jahr treten 50.000 Leute aus der katholischen Kirche aus. Und das schon seit x Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Da ist ein Auflösungsprozess. Unlängst habe ich in der Zeitung gelesen, in 121 Jahren gibt es keine Christen mehr, wenn es so weitergeht, keine Katholiken mehr, wenn es so weitergeht in Österreich. Und nicht nur in Österreich. Und dieser Prozess, der ist auch weltweit unterwegs. Also die Vorstellung, dass die Islamisten im Vormarsch sind, das kann ich überhaupt nicht sehen. Weil auch dort das Thema, dass die Religion die Grundfragen der Existenz, nämlich die Frage nach Liebe und Tod, nicht mehr wirklich löst. Und vielleicht als vierter Punkt könnte man sagen, naja, in einer Welt, die sich so stark globalisiert, ist der Einzelne sozusagen nur mehr eine Ameise, unter Anführungszeichen. Das ist an und für sich nichts Schlechtes. Meine Frau sagt immer, die ganze Welt ist eine Ameise im Universum des Weltalls. Nicht? Aber es ist kränkend. Nicht? Diese Vorstellung kränkt einen. Und ich meine, wenn wir hier im Kepler-Salon sind, Kepler hat auch dazu beigetragen. Nicht? Also die Welt als einen Mikrokosmos, eines größeren Kosmos zu sehen und mit allen Kränkungen, die damit verbunden sind. Jetzt kommt die interessante Frage auf, wie war das früher? Und wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann muss ich sagen, es war nicht besser. In allen Zeiten hat man geliebt, gestritten, sich belogen, andere belogen, hat Konflikte heraufbeschworen bis hin zu fatalen Weltkriegen. Aber heute ist es ein bisschen gefährlicher geworden. Also ich sage jetzt als Beispiel, ohne die USA da besonders diskriminieren zu wollen, aber zum Beispiel in einer Kultur, in der der Waffengebrauch etwas Tolles ist, passieren eben Massaker eines nach dem anderen. Im nächsten Staat, oberhalb von der USA, gibt es strenge Waffengesetze und kaum Massaker. Das ist auch interessant in Kanada. Die sind ungefähr in der Sicherheitslage so ähnlich wie Österreich. Sehr, sehr safe, sehr sicher. Sehr interessant. Und natürlich gibt es also solche kulturellen Gegebenheiten in jedem Land. Aber das sind alles Splitter. Splitter, darum sage ich spekulativ. Der eine wird dem mehr zuneigen, der andere weniger. Vielleicht haben Sie auch dann noch Überlegungen. Es gibt sozusagen kein gesichertes Wissen über die Ursachen, weil alles so dramatisch hereinbricht. Wir haben es als Psychotherapeuten, haben es schon vor 30 Jahren gesagt, dass das ein großes Problem ist. Der Professor Strozk hat vor über 40 Jahren gesagt, 5,8% der Bevölkerung, da müsst ihr was tun. Nicht? Aber das hat nur eine Splittergruppe behauptet. Aber jetzt ist es plötzlich in den Medien und eben fatal. In der Menge. Aber überall, wo was Schlechtes ist, gibt es auch was Gutes. Nämlich die Menschen versuchen sich zu helfen, wenn sie in ausweglosen Situationen sind. Selbstmord ist eine Lösung, aber keine sehr intelligente. Nicht, weil in den meisten Fällen die überleben, sagen sie, ist ihnen doch lieber, sie haben überlebt, als dass sie sterben. Aber es gibt eben Helfersysteme. Gerade in Österreich in einem sehr hohen Ausmaß. Und vielleicht ist es zu sehr pro domo gesprochen, aber vor 20 Jahren wurde das Psychotherapiegesetz und das Psychologengesetz verabschiedet. Und vor 20 Jahren war Österreich eines der führenden Staaten im Bereich der Häufigkeit von Selbstmorden. Und heute sind wir unter ferner Liefen. Also das hat sich dramatisch positiv verändert. Nicht zuletzt, weil es eben ein breites Angebot an Hilfe gibt. Psychotherapeuten, Psychologen, Mediatoren, Lebensberater etc. etc. Also es gibt eine ganze Psychoindustrie. Und nur nebenbei, nur damit Sie eine Vorstellung haben, zum Beispiel in Brasilien, ja, ein Land, mit dem die meisten von uns wenig zu tun haben, da gibt es 150.000 Psychologen. Die meisten machen auch Psychotherapie. Das ist der zweitgrößte Psychomarkt, wenn ich das so nennen darf, nach den USA und vor Deutschland. Deutschland ist in Europa der größte Psychomarkt, aber hat den größten Psychomarkt. Und natürlich würden die Patienten das nicht in Anspruch nehmen, wenn es ihnen nicht helfen würde. Und hier gibt es natürlich eine Enttabuisierung, die erfreulicherweise groß ist. Also wenn heute jemand ein psychisches Problem hat, sagt man nicht mehr, der gehört weggesperrt, sondern dem muss man eine Hilfe angedeihen lassen, ambulant oder auch stationär. Also das hat sich sehr positiv verändert. Ich kann mich wirklich erinnern, wie ich begonnen habe, vor 36 Jahren als Psychotherapeut zu arbeiten, gab es eigentlich nur Vorstellungen auch bei den Patienten, sozusagen, das ist jetzt Endstation. Und es gibt keine Aussicht auf Heilung und so weiter. Mittlerweile weiß man, 80% aller Psychosen werden wieder gesund. Ja, also da gibt es sehr positive Ziffern in Bezug auf Heilungschancen. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit.
Bitte.
Vielleicht gehe ich noch ein bisschen darauf ein, auf den Charakter der Störungen. Ich habe zu Beginn gesagt, die häufigsten Störungen sind Ängste und Depressionen. Und nehmt vielleicht einmal die Depression heraus. Jeder Mensch kennt mehr oder weniger Depressionen. Und es gibt viele verschiedene Formen. Das ist ein breites Spektrum von leichten Liebeskummer bis hin zu sich selbst bedrohenden Zwangsvorstellungen, sich umbringen zu müssen. Ja, das ist ein breites Spektrum. Und die Frage ist sozusagen, wie entstehen die Depressionen? Ist das was Biologisches oder ist das was Psychosoziales? Und in den meisten Fällen, ungefähr 5%, sagt man grob geschätzt, haben eine biologische Ursache. Also es gibt Menschen, die mit Stichtag, 3. März, werden sie depressiv. Und mit Stichtag, 11. September, werden sie fidel. Manisch depressiv nennt man das in der Fachsprache. Das gibt's. Also sozusagen sozusagen folgend einer inneren biologischen Uhr. Es gibt auch Menschen, die sind die meiste Zeit depressiv. Die leben, wie ich zu sagen pflege, ein Leben in Moll. Aber wie weit es bedingt ist durch Biologisches, das lasse ich dahingestellt. Also es ist nur ein kleiner Teil. Die meisten Depressionen entstehen durch Kränkungen, die wir erleben. Und jetzt sage ich Ihnen etwas über die Herbst-Winter-Depression, weil die wird gern so als biologische Krankheit gesehen, dass man sagt, im Herbst und im Winter, weil es zu wenig Licht gibt, kommen die Depressionen auf. Also ich habe eine andere Theorie, nämlich die Herbst-Winter-Depressionen haben zu tun mit der für viele frustrierenden Lebenssituation nach dem Urlaub, nach dem Sommer. Aber nicht wegen der Sonne, sondern weil sie frei haben. Weil sie den Zwängen nicht in dem Ausmaß unterliegen. Weil sie weniger arbeiten müssen und so weiter. Sie müssen sich vorstellen, man kommt aus dem Urlaub und dann muss man wieder in der Früh aufstehen. Und man muss die Kinder in den Kindergarten bringen. Und man muss die Kinder in die Schule bringen.
Aufhören, bitte.
Und so weiter. Genau. Und das sind alles Mikrotraumata in einer Unzahl. Und wenn man da nicht verstimmt, ist man fast wieder nicht normal. Ja? So sehe ich die Herbst-Winter-Depression. Das gestützt durch die Erfahrung, dass erfreulicherweise gibt es jetzt im Herbst oft diese Herbstferien, eine Woche Urlaub. Und komischerweise, die Leute kommen oft ziemlich fidel zurück. Die vorher so dahingehandelt haben, kommen dann nach einer Woche relativ erholt zurück. Dauert nicht allzu lang, aber man sieht deutlich, wenn der Druck weg ist, atmet man auf. Nicht Weihnachten und Neujahr ist wieder ein eigenes Kapitel. Übrigens, um ein Vorurteil zu beenden, die meisten Selbstmorde, wissen Sie, wann die stattfinden? Wann? Im August. Ja, auf das werden immer kommen, gell? Also nicht zu Weihnachten. Auch der Mythos, dass bei den sozialen Diensten zu Weihnachten irrsinnig viele Leute anrufen, ist auch ein Mythos. Ist nicht der Fall. Ja, weil da rüsten sich immer alle sozialen Dienste, dass sie 24 Stunden erreichbar sind. Das wäre nicht notwendig. Das sage ich nur nebenbei. Das ist ganz interessant. So, warum das so ist, da kann man wieder spekulieren. Nicht, warum gerade im August? Nicht, es gibt natürlich Theorien dazu, wie zum Beispiel, dass man eine gewisse Energie braucht, um so etwas zu tun. Und dass man im Sommer stärkere Energien mobilisieren kann. Aber das ist natürlich eine gewagte Hypothese. Wie immer. Also die meisten depressiven Erfahrungen hängen unmittelbar mit Beziehungen zusammen. Am Arbeitsplatz, in der Ehe, mit Kindern, mit Eltern. Ja, weil wir schon dabei sind. Nicht? Ich weiß jetzt Ziffern von Linz nicht, aber in Wien werden 60% der Ehen geschieden. 60%. Das heißt, auch hier ist eine völlige Veränderung im Gang. Patchwork-Familien sind plötzlich normal. Das war vor 30 Jahren noch die Ausnahme. Und das alles in irrsinnig kurzer Zeit, wo ich den Eindruck habe, wir können es noch gar nicht überschauen. So schnell passieren die Dinge. Die zweite Achse sind die Ängste. Nicht? Also Ängste gibt es Sonderzahl. Ja, von der Platzangst bis zu existenziellen Ängsten, dass die Welt untergeht und dass man selber untergeht. Es gibt alle Formen von Ängsten. Sehr verbreitet. Und die meisten Ängste sind nicht rational begründbar. Es gibt natürlich rational begründbare Ängste. Also, ich würde sagen, heutzutage, vor 20 Jahren auch noch nicht, aber heutzutage würde ich sagen, die Angst vor einer atomaren Verseuchung ist mittlerweile eine Realangst geworden. Aber zum Beispiel die Angst, dass einen der Blitz trifft, ist übertrieben. Nicht? Das ist ein extrem seltenes Ereignis. Es kommt vor, aber oder Höhenangst, ja, also die wenigsten Aufzüge stürzen ab. Es kommt vor, aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Und trotzdem gibt es aber viele Abertausende, die nicht gern mit dem Lift fahren, weil sie ein Gefühl der Enge haben und Gefühl, dass sie die Liftkabine nicht lebend verlassen. Und so weiter. Also die Ängste sind extrem verbreitet. Jetzt die Frage sozusagen, was kann man tun? Es gibt einen breites Angebot an Literatur. Psychohelfer, Bücher, Sorge dich nicht lebe. Ist übrigens nicht so schlecht, finde ich. bis hin zu allen möglichen über die Frau als Mars, Venus und der Mars als Mann und so weiter. Also es gibt natürlich eine unglaubliche Fülle an verschiedensten Theorien, die der Mensch in seiner kreativen Art sich heute ausdenkt. Und es ist ein großer Markt. Ja, viele Menschen schätzen diese Art von Büchern, weil sie nicht zuletzt deswegen, weil sie Resonanz finden. Und das ist ein springender Punkt in der Behandlung, in der Therapie von seelischen Störungen. Der Dalai Lama nennt es Mitgefühl, Compassion. In der Psychotherapie nennt man das Empathie. Jetzt habe ich es genannt Resonanz. Das heißt, wenn man eine Resonanz findet für seine eigene Befindlichkeit, dann lindert es die Beschwerden. Das klingt simpel und ist es aber nicht. Ja? Weil nicht, wem kann man sich schon anvertrauen? Ist nicht so einfach.
Aber wenn man es erzählt, ist es schon leichter.
Ne? Genau. Geteiltes Leid ist sowieso halbes Leid. Aber darüber hinaus natürlich, ich vergleiche es immer mit einer Liebesbeziehung. Nicht? Wenn man verliebt ist, kann man dem anderen alles sagen und der andere versteht alles. Nicht? Das ist ein wunderbares Gefühl. Leider hält es nicht an. Aber es ist ein wunderbares Gefühl. Das ist sozusagen das beste Beispiel dafür, wie Resonanz einem gut tut. Aber viele Menschen haben über lange Zeit keine Liebesbeziehung. Viele leben vereinsamt und wissen nicht, wie sie aus ihrem Schneckenhaus herauskommen. Nicht zuletzt, weil viele auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dieses sich öffnen, deswegen haben auch die Talkshows so eine anziehende Wirkung. Und es gibt Untersuchungen, die haben untersucht, Teilnehmer von Talkshows, wie die das erleben, wenn sie sozusagen ihr Innerstes nach außen kehren. Ob ihnen das nicht peinlich ist. Nicht, mir wäre ja vieles peinlich, was die erzählen. Könnte das gar nicht. Nein, die Studie zeigt, das gibt ihnen was. Nicht zuletzt deswegen, weil sie eben ein Echo erzeugen. Weil es viele Menschen gibt, die sagen, ja, genau so geht es mir auch. So, jetzt ist die halbe Stunde um. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Jedenfalls, um es zusammenzufassen. Tatsächlich findet eine dramatische Veränderung statt der Krankheitsbildung weg von organischen Krankheitsbildern zu psychischen Krankheitsbildern. Und zwar in einer Dramatik, von der sich niemand das vor 20 Jahren vorstellen konnte. Und es gibt entsprechende Helfersysteme, die darauf antworten. Und es gibt die so antworten, dass daraus eine, würde ich sagen, ein florierender Wirtschaftszweig geworden ist. Und das ist sozusagen der Kompensationsversuch auf eine sehr schwierige und oft unmögliche Lebenssituation. Dankeschön.
Danke sehr. So, da gibt es gleich die erste Frage da hinten, dann hier vorne. Bitte kurz ein Zeichen mit der Hand und Ihnen wird das Mikrofon gereicht. Bitte sehr.
Schon zur älteren Generation, ja, man muss sagen, dass bei älteren Leuten eine sehr große Lebenszufriedenheit herrscht. Also von einem Pessimismus oder psychische Störungen zunehmen, ganz im Gegenteil. Und zweitens, wenn die Diagnosen, es hat sich schon Burnout gegeben vor 50 Jahren, ja, die Diagnose wurde also nicht gestellt. Man sagte, der hat einen Zahnbruch und so weiter.
Ja, genau.
Und also, und auch was Beruf Es hat eine stabilisierende Wirkung auch, also nicht psychisch, ja, sehr starke psychisch stabilisierende Wirkung. Es ist ein Glück, im Beruf zu sein. Und zu Suizid würde ich was sagen, zum Selbstmord. Ich war vor vielen Jahren an meinem Mühlviertel, hat mir mein Vater geschickt, ich soll nachschauen wegen einer Familiensache, ja. Und ich war erstaunt, in den Madriden, wie viel oft Suizid da steht. Ich habe den Pfarrer gefragt, was ist denn da los? So viel Suizid, hat er gesagt, schauen Sie, die Eltern haben keine Pension, wenn die Jungen ihnen nichts geben, hängen sie sich auf, ja. Also es war alles Dunkelziffern, ja. Also der Pessimismus, was wir nach der psychischen Störung haben, das nehme ich Ihnen nicht ab.
Soll ich gleich was dazu sagen?
Bitte, ja.
Das ist erfreulich, was Sie sagen. Ne? Das stimmt natürlich, dass viele auch zufrieden sind. Nur in einem Punkt muss ich Ihnen widersprechen. Die häufigste, also die vom Alter her, das häufigste Suizidalter ist bei den Männern um 75. Also aber es hat natürlich viele Ursachen, aber natürlich zwei möchte ich hervorheben. Das eine ist, wenn jemand völlig vereinsamt ist, und zweitens, wenn jemand krank wird, nicht? Also existenziell krank, Krebserkrankung, die er möglicherweise nicht überlebt. Aber sozusagen die Häufigkeit ist bei den Männern um 75 am größten. Aber das sagt natürlich nichts aus, weil erfreulicherweise ja viele alte Menschen ökonomisch abgesichert leben können. Ja, und sich dann heute einrichten.
Okay, danke, bitte.
Ja, wir leben ja auch in einer Konkurrenzgesellschaft, also hier. Also, und jetzt habe ich, was sehr Schönes haben Sie gesagt, diese Sommer-Selbstmordrate, ja. Wenn ich zum Beispiel die Arme hochhalte und in den Himmel gucke und sage, ich bin depressiv, irgendwie funktioniert das nicht. Aber wenn ich jetzt jemanden sehe, der dokumentiert, der freudig ist, kann es sein, dass ich in der Konkurrenzsituation mich noch gedrückter fühle und aber überhaupt keine Lust mehr habe. Also sag mal, ich würde mal so sagen, letztendlich ist es so, wenn ich nach unten schaue, ist es ein Zeichen schon für eine Art von Depression. Und die Italiener haben das nicht so stark wie wir. Und je mehr man nach Norden kommt, sieht man es schon so. Ja. Aber ist auch nur eine Spekulation. Ich will nur sagen,
danke. Es gibt ja auch eine Art Lachtherapie, ja, von einem Inder entwickelt, ja, wo man sozusagen die Menschen zum Lachen animiert. Und das Qigong ist sozusagen eine Art gute Übung bei den Chinesen, sich in Schwingung zu bringen. Ja, nur in einem haben sie wiederum nicht recht. Die Italiener, das ist eben auch gegen die Sonnenhypothese, ja, die Italiener sind genauso depressiv wie die Schweden. Das ist ein Vorteil, dass die Südländer nicht, die Afrikaner müssten dann überhaupt am besten aufgelegt sein. Ist aber nicht der Fall. Und die Italiener auch nicht. Ich kenne die Situation in Italien sehr gut. Ja, in Sizilien zum Beispiel. Dumpfe Familienstrukturen, ganz repressive Verhältnisse, Armut und so weiter. Also das Leben in Apulien und in Sizilien ist nicht sehr ermutigend für viele Menschen dort. Und es gibt auch sehr viele Psychotherapeuten im Übrigen in Italien. Ja, die haben also prozentuell die meisten Psychotherapeuten in Europa. Also die Vorstellung, dass die Südländer leichter leben, so sehr wir uns das wünschen, nicht? Das ist leider nicht der Fall. Das ist eine Fantasie des Nordens. Das heißt, sozusagen dort, wo die Orangen blühen, dort geht es uns gut. Ja, im Urlaub.
Ja. Ja, look at the sun and be happy, das ist es nicht.
Leider nicht.
Und mit Licht, wie hängt es mit Licht zusammen?
Na, gar nicht.
Auch nicht.
Das ist ja gar nicht, kurz gesagt.
Okay.
Also, nicht, wenn man jetzt denkt an diese wunderbare karibische Musik, ja, natürlich ist das ein tolles Lebensgefühl, aber auch nur dann, wenn man sozusagen gerade Musik macht. Mhm. In Wahrheit sind das sehr arme Gesellschaften, die über sehr wenig Ökonomie verfügen und über sehr wenig sozialen Spielraum. Also so gemütlich ist es nicht. Und es gibt auch Untersuchungen über die Südseeinseln, Samoa, wie heißen die?
Tahiti.
Tahiti und so weiter. Ja, die flüchten. Die flüchten alle nach Neuseeland und nach Australien, wenn sie können. Also die Vorstellung des Paradieses auf Erden wird gerade von den Südseeinsulanern überhaupt nicht geteilt.
Ja, jeden Tag Fisch wahrscheinlich, ne?
Ja, jedenfalls unkommod.
Bitte.
Ja, ich habe mich eigentlich gewundert, wenn man dachte, in unserer hochtechnisierten, zivilisierten Welt, Europa, Amerika, dass da die seelischen Störungen die größten sind. Jetzt höre ich da, dass auch Afrika, dann denke ich auf die EU, wir schimpfen auf die Griechen, Italiener, Spanier, die was nichts leisten, die haben dieselben Störungen.
Genau. Also die, was heißt, die nichts leisten?
Naja, man sagt,
also wir sagen das so ein bisschen.
Die haben es locker. Also.
Ja.
Die zweite Sache ist, dass, wenn man eine solche seelische Störung mal behoben, gekriegt hat, kann die wieder ausbrechen.
Danke. Jeder von uns hat im Durchschnitt 2 bis 3 Depressionsphasen im Leben. Das heißt aber nicht, dass sie behandelt werden müssen. Also wenn man etwas erreicht hat, erreichen möchte und es nicht erreicht, in der beruflichen Position zum Beispiel, kann sein, dass man in eine Depression verfällt für eine gewisse Zeit und dann ist sie wieder weg. Die meisten Depressionen, das ist auch eine gute Nachricht, wenn ich das so sagen darf, die meisten Depressionen verschwinden von selber. Einfaches Beispiel, junger Mann ist völlig fertig, wenn seine Freundin verlassen hat, trifft nach einigen Wochen eine neue und ist wie ausgewechselt. Ja, das gilt auch für Frauen. Ja, also, das ist nur ein Beispiel. Das heißt, das, also auf Fachchinesisch sagt man, wenn es ein ausreichendes Reinforcement gibt, eine Unterstützung für das Ich, ja, dann verschwinden die Depressionen in der Regel von selber. Dann gibt es Depressionen, die verschwinden nicht von selber. Ja? Da kiefert man an Trauma herum. Ich denke zum Beispiel, jemand wurde angeschossen, ein Patient von mir, dem hat man ins Bein geschossen. Ja? Und der hat also sehr lange Zeit dieses Shooting-Trauma nicht verarbeitet. Hat immer wieder Angstzustände gehabt, war mittelsüchtig, depressiv. Und in der Psychotherapie konnte er das durcharbeiten und konnte sozusagen Abstand gewinnen von diesem Ereignis, das ihn so lange sozusagen in den Händen gehalten hat. Und dann gibt's natürlich Krankheiten, die immer wieder kommen oder die chronisch sind. Also ich nenne jetzt im körperlichen Bereich den Diabetes. Ja, es gibt den Menschen, die haben einen Typ 1 Diabetes seit der Kindheit und müssen sozusagen sich darauf einstellen. Und das gibt es natürlich im psychischen Bereich auch. Es gibt Störungen, die lassen sich nicht vertreiben. Aber zum Glück ist das ein kleiner Prozentsatz aller psychischen Störungen. Liegt bei ungefähr 5%. Die, wo man sozusagen damit leben lernen muss, wo man auch unter Umständen eine Dauermedikation braucht. Aber das ist so wie eben bei manchen organischen Krankheiten, Rheuma oder Diabetes habe ich schon genannt, oder Herz-Kreislauf-Beschwerden können auch zu einer Dauermedikation führen, etc. Aber wie gesagt, die meisten Krankheiten werden von selber gut, übrigens auch die meisten organischen Krankheiten. Und zweitens gibt es eben in vielen Fällen, in Österreich im Speziellen, ausreichende Unterstützungen. Man muss sie nur aufsuchen.
Okay, bitte.
Ich möchte dazu sagen, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind lebendige Wesen und ich glaube an Veränderung, sowohl in der Biologie, in der Natur. Und es ist ja so, dass zum einen Teil diese Veränderungen der Mensch ausmacht, selber macht, durch seinen Geist, Entwicklung der Wissenschaften und so weiter. Und ein anderer Teil passiert sozusagen auf dieser Erde, in der Erde und über unseren Köpfen, also im Kosmos, verändert sich alles und da treten gewisse Widersprüche auf. Und zum einen gibt es einen Kulturverlust der alten Kulturen und den neuen Kulturen, die sich bilden aus dem ganzen Vivar dieser Entwicklungen, die greifen noch nicht so richtig. Ja. Und da hat einen großen Anteil daran das Internet, die sozialen Netzwerke, die vor allem eine Unmenge von Informationen verbreiten und auch Unruhe schaffen, positiver und negativer Natur. Und andererseits ruft aber die Praxis nach konkreten Daten. Und noch ist es ja so, dass die Leitwissenschaft, die sogenannte Leitwissenschaft, noch immer die Ökonomie ist, das Leistungsprinzip, Profitmaximierung, und die steht im Widerspruch zu ganz neuen organischen und gesunden Entwicklungen. Und aus diesem Spannungsfeld entstehen natürlich Krankheiten, weil von unseren alten Systemen, die ja auch Machtträger sind, in den Medien vor allem, wird uns ein ständiger Mangel gepredigt, der aber nicht wahr ist. In Wirklichkeit gibt es eine große Fülle, nur da glaubt es manchmal mit der Verteilung nicht. Und also sehr viel glaubt es da mit der Verteilung nicht. Und da sind wir alle gefordert. Und so wie es eine Globalisierung gibt im alten System, in diesem Profitsystem, gibt es auch eine Globalisierung der Herzen, der Kreativität, sogenannte Schwarmintelligenz ist jetzt so ein Stichwort. Ja. Und das bildet ja auch, ich muss dem was Positives sagen, einen Ansatz für ganz positive Perspektiven. Ja. Und ich bin ein moderner Marxist. Karl Marx hat schon gesagt, dass nach dem materiellen Mangel, dem Leid der Arbeiter, könnte es sein, dass eine Zeit kommt der psychischen Verelendung. Und das glaube ich, diese Gefahr besteht tatsächlich. Aber, wie Sie gesagt haben, es gibt auch das Rettende und da passiert sehr viel Gutes. Und
darf ich Sie erinnern, dass es zu einer Frage kommen soll? Oder?
Danke für die Moderation.
The point, und, please.
Ja, der Punkt, auf den ich kommen möchte, ist der, dass es wieder darum geht, viel direkt in der Realität auf Augenhöhe in Kontakt zu kommen. Crowdsourcing ist zum Beispiel so ein Stichwort, dass wir selber Lösungen entwickeln, aber nicht gegen die Unternehmer und die Machtträger, sondern mit ihnen. Die haben ja auch was davon, es haben alle was davon. Das ist der Punkt. Und darum finde ich schön, dass ich da bin und dass so viel passiert und es geht weiter.
Okay, danke.
Danke, Sie überlegen sich viel zur Situation der Menschen heutzutage.
Jetzt hört man nichts, gell? Oder?
Wie beurteilen Sie eigentlich die Rolle der Psychopharmaka, speziell zum Beispiel der Benzodiazepine, bei dieser dynamischen Entwicklung der seelischen Störungen in der letzten Zeit? Man kriegt ja heute speziell Benzodiazepine vom Hausarzt sehr häufig verschrieben und genau, so mehr oder weniger als Hüftschuss heraus. Und die meisten wissen gar nicht, welche Folgen da herauskommen können.
Richtig. da stellt man, wenn die Glocke Alarm schlägt, die Glocke ab damit. Nicht? Also Benzodiazepine sind Beruhigungsmittel, kurz gesagt, die tatsächlich auch wirken beruhigend. Ja, ist nicht so, dass das eine Placebo-Wirkung ist. Bei Antidepressiva ist es oft eine Placebo-Wirkung, aber die Benzodiazepine machen leider auch süchtig. Das ist das Problem, beziehungsweise abhängig. Ja, und natürlich Tonnen werden jedes Jahr in Österreich gegessen davon. Und natürlich werden die Ärzte auch von der Pharmaindustrie verwöhnt diesbezüglich. Aber es zeigt ja eher einerseits das ökonomische Interesse von Ärzten, aber andererseits auch die Hilflosigkeit der Ärzte, weil sie nicht wissen, wie sie mit solchen Angststörungen umgehen sollen. Sie lernen es ja nirgends.
Gut soweit?
Danke schön. Also, bitte.
Mir interessiert Wirtschaftskrise, kennen wir alle, es gibt Einsparungen, aber der Trend ist jetzt gerade, dass im Gesundheitsbereich und im Sozialbereich sehr viel eingespart wird. Ich erinnere mich an die Kürzungen in Oberösterreich, Promente, Exit-Sozial, Akkus, Beratungsstöhne etc. Mich würde einfach Ihre Einschätzung interessieren. Ich glaube, dass der Trend in die Richtung weitergeht, aber wie viel Einsparung vertragt es denn nun?
Ja, also wenn Sie meine Einschätzung wissen wollen, das kann man nicht so einfach beantworten, denn zum Beispiel, ich habe mir die Ziffern angeschaut, wie viel die Sozialversicherung für die Psychotherapie ausgegeben hat seit 1996. Ja, also 1996 26 Millionen Euro und jetzt 67 Millionen Euro. Und es ist jedes Jahr gestiegen. Die Ausgaben sind gestiegen und nicht gefallen. Und steigen auch weiterhin. Da gibt es keine Einsparung, sondern eine Ausweitung der Leistung. Das muss ich einfach sagen, das ist Fakt, das kann man ablesen. Jetzt den konkreten Fall bei der Promente kenne ich nicht, jetzt in Oberösterreich. Aber es gibt natürlich auch, wie in allen Wirtschaftsbereichen, oft Entwicklungen, die zu teuer werden und defizitär werden für den Betrieb. Und da muss er was tun. Ja? Ich weiß das von mir jetzt von der Universität her. Ja, wir müssen auch manchmal Sachen entscheiden, auch gegen Angststöte, wenn wir sehen, das kostet der Universität nur mehr Geld und ist ein Loch ohne Boden. Da muss man etwas tun. Ich glaube, man kann die Frage nur im Konkreten beantworten. Ich weiß zum Beispiel auch, dass die Caritas in Wien ständige neue Felder erweitert, Handlungsfelder in der Betreuung von zum Beispiel schwer deprivierten Familien. Und insgesamt ist der Psychobereich Teil des Megatrends Gesundheit. Das heißt, der Psychobereich wird in diesem Jahrhundert noch deutlich wachsen. Das mag jetzt im Individuellen nicht so sein, aber insgesamt als Entwicklung, ich habe das jetzt zum Beispiel an den Ziffern, was die Krankenkassen für Psychotherapie ausgeben, illustriert, und das lässt sich in anderen Einrichtungen auch finden. Aber natürlich kann es sein, dass dort oder da sozusagen unternehmerische Entscheidungen getroffen werden, die eine Kürzung sind.
Mhm. Okay, danke. Nein, die Dame ist dran, da bitte. Aha. Sie können wieder zu Wort treten, ja. Dann bitte.
Ja, also ich hoffe, ich komme hier noch lebend raus, wenn ich diese Ansicht äußere.
Bitte.
Grundsätzlich bestreite ich natürlich nicht, dass es psychische Störungen, wie Sie sie beschrieben haben, gibt. Aber es kommt mir schon sehr stark vor, dass der Begriff psychische Störung sehr inflationär verwendet wird und dass also sehr viele Depressionen oder Burnouts keine sind, sondern, wie Sie ja selber erwähnt haben, von Leuten behandelt werden, die dafür gar nicht ausgebildet sind. Und wenn ich jetzt von mir sage, also ich bin jeden Tag in der Früh depressiv, wenn ich aufstehen muss.
Genau.
Und ich sag das jetzt einmal überspitzt natürlich. Früher hat man gesagt, mich freut's nicht. Und heute geht man zum Doktor und sagt, ich habe Burnout. Und das Problem, das, also ich sehe, ist das, dass man dann die wirklichen Krankheiten, das 2+ gibt, nicht ernst nimmt, weil es eh schon 30% haben. Mhm. Und ehrlich gestanden, ich glaube nicht, dass das so eine Störung ist, sondern die Leute haben halt keine Scheu mehr zu sagen, ich habe ein Burnout. Das ist super, das klingt sogar ganz gut, die anderen sind. Und die Tatsache, dass das so gestiegen ist, erkläre ich mir zum Teil auch daraus, dass es heute die Möglichkeit gibt, in Krankenstand zu gehen, die Möglichkeit gibt, 3 Monate blau zu machen oder Therapie zu machen. Die hat es früher nicht gegeben, weil sonst hätten unsere Eltern, die es wahrscheinlich wesentlich schwieriger gehabt haben, rein technisch wie wir, alle miteinander Depressionen haben müssen.
Haben eh viele
sie gehabt. Haben viele gehabt, aber sie haben
sie vertragen müssen,
nicht so,
erleiden müssen.
Wie sehen Sie als Fachmann die Möglichkeit, diese Trittbrettfahrer, die schon sicherlich die gibt, natürlich. Und auch die Trittbrettfahrer unter den Ärzten, die sagen, okay, ja, soll er 2 Wochen daheim bleiben, sein Krankenschein ist mir sicher. Wie sehen Sie da die Möglichkeit, das ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, die wirklich Hilfe brauchen, sollen sie bekommen und der Rest soll sie darauf besinnen, dass es ihm eigentlich eh ganz gut geht.
Ja, danke sehr. Also wenn Sie Hilfe brauchen beim Rausgehen und mir den Körper zu Gesundheit führen, ich werde Ihnen beistehen.
Nein, ich wollte Sie auch noch fragen, geben Sie noch die Möglichkeit zu antworten? Nein, aber das hört man dann
nicht. Ein Mikro.
Mich hätte interessiert, welche Meinung Sie so gefährlich, von sich so gefährlich gedacht haben, dass sie riskieren, hier kritisiert zu werden.
Weil es nicht mehr gesellschaftsfähig ist, zu sagen, der Mensch ist nicht krank, der ist faul.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Was tun Sie jetzt?
Die müssen sich leisten können. Die müssen jemanden hinter sich haben, der sagt, okay, ich fange den auf, die Familie, Einer, der alleine steht, der seinen Job machen muss, sein Leben meistern muss, der hat gar keine Zeit oder gar keine Möglichkeit,
zu sagen, ich bin. Okay, bitte.
Sie haben ja einen prominenten Fall in Oberösterreich, nicht? Einen Landesrat, der sichtlich schlecht drauf ist. Das ist keine Frage. Den haben sie gar nicht gemeint. Ja.
So, jetzt aber natürlich können wir wieder Gesprächsdisziplin bitte einführen.
Natürlich
muss ich streng sein. Herr Britz, bitte, wenn Sie
zu
diesem Thema jetzt noch kurz was ausführen und dann diskutieren
wir. Fälle, wo man sagt, sozusagen, das, da schindert jemand Eindruck. Das ist klar. Aber es ist nicht so leicht, das zu unterscheiden vom wirklichen Leid. Das muss ich auch sagen. Also es ist sehr, sehr schwer, hier dem Menschen gerecht zu werden. Selbst für Fachleute.
Was schätzen Sie, Trittbrettfahreranteil ein?
Gibt es keine Ziffern, nein. Es gibt keine Ziffern, da will ich nichts sagen.
Okay, bitte, die nächste Frage ist da.
Ich möchte gerne zu dem Thema noch was sagen, dass sie im August die meisten Menschen umbringen und dass es mit dem Licht sie nicht so viel sinnvoll finden. Da muss ich jetzt absolut widersprechen von eigener Erfahrung.
Bitte.
Im Sommer funktioniere ich perfekt, alles läuft, ich brauche weniger Schlaf und es kommt der Herbst und es wird dunkler und die Maschine wird langsamer und müder. Und die Batterie wird leer und das jedes Jahr, die Winterdepression war sowas von eindeutig. Und wenn dann die Sonne scheint, in 14 Tagen, so wie sie jetzt ist, einmal kein Nebel und kein Regen,
dann
ist er wieder gut. So läuft es bei mir.
Ja. Naja, ich sage ja, 5% gehören zu denen, wo
okay,
das,
gut.
Da gehören sie halt dazu dann.
Okay.
Ja? aber noch zu dieser Hypothese, der Herbst ist für die meisten Menschen keine Form des Rückzugs, sondern im Gegenteil, eine Phase, besonders heftige Aktivität. Ja, rein faktisch. Ja, das Berufsleben ist nach dem Urlaub intensiver als je. Und ich sehe es zum Beispiel bei meinen Terminen. Ja, Oktober, November ausgebucht. Jedes Jahr. Ja, da habe ich überhaupt sozusagen gar keine Zeit für Fissimatenzen, wenn man so will. Also, aber es gibt Menschen, die tatsächlich sozusagen diese Erfahrung machen, dass sie mit den Jahreszeiten ihre Stimmungen gewissermaßen angleichen.
Vom Licht abhängig zu sein, sozusagen.
Ja, das aber es sind wenige.
Gut, dann bin ich eine der wenigen.
Das sind Sie eine der.
Also, alles klar. Danke sehr, bitte.
Ja, ich würde jetzt einmal nochmal unseren grünen Landeschef baldige Genesung wünschen. Und ich würde da gerne auf das Arbeitsleben zurückkommen, auf das Konkrete und Ihnen wirklich eine konkrete Frage stellen für alle jene, vielleicht manchmal Männer, die überfordert sind mit der Arbeit und die sich wirklich ins Arbeitsleben hineinhängen und dann 50 Stunden, 60 Stunden wöchentlich arbeiten und das über einen langen Zeitraum und dann wirklich Burnout haben. Und dann gibt es auch Chefs, die konfrontiert sind, dass Mitarbeiter ausfallen. Und wenn dann Männer im technischen Bereich noch tätig sind und dann 4, 5 Mitarbeiter unter diesem Burnout leiden und die Chefs dann nicht mehr wissen, wer die Arbeit macht, weil es nämlich wenig Techniker gibt. Das ist eine konkrete Frage, die ich für alle Männer stellen möchte, die nämlich wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Also die schleppen sie dann von 3 Wochen Krankenstand in 3 Monate Krankenstand und dann wieder 1 Woche Krankenstand, dann verminderte Arbeitszeit. Also alle Möglichkeiten, die es an Zeit gibt, Zeit zu gewinnen im Leben, nützen da oft nicht mehr. Und das ist meine konkrete Frage an Sie. Und jetzt möchte ich das Mikrofon.
Passt schon so. Ja, okay, bitte, Herr Britz.
Ich habe jetzt Ihre konkrete Frage nicht verstanden. Ich kann dem nur zustimmen. Das ist schrecklich.
Die konkrete Frage ist einfach, wie würden Sie einem Mann helfen, der zu Ihnen kommt, sagen wir mal 2-3-jährige Psychotherapie, der seinem Job nicht wirklich aussteigen kann, weil er die Familie ernähren muss und der sie dann mit diesem Burnout immer wieder, weil zuerst die Psychopharmaka genannt wurden, so drüber rettet. Wirklich, also der Prototyp Techniker,
ja.
Mann, vielleicht alleinstehend, weil er dann auch noch die Frau verloren hat oder die Kinder verloren hat. Welche Möglichkeiten gibt es da langfristig betrachtet, solchen Menschen zu helfen?
Naja, als Psychotherapeut ist man natürlich sozusagen von Berufswegen dazu verpflichtet, jemanden zu unterstützen und ihm zu helfen, sozusagen seine Potenziale zu entwickeln und sich auch abzugrenzen, zum Beispiel gegen Forderungen der Gesellschaft, die vielleicht Mitschuld sind am Desaster. Und so wie der Werner vorhin gesagt hat, dass man mehr zu sich kommt. Das würde ich so jemandem empfehlen, so eine Lösung aufzusuchen, mit einem Psychotherapeuten zusammen oder einer Psychotherapeutin, um an dem zu arbeiten, was ihn ausmacht.
Okay, wir werden jetzt nicht einzelne Fälle diagnostizieren können, glaube ich.
Nein, aber es wird grundsätzlich.
Das wird nicht gehen. Bitte.
Brettl, bitte. Viele ältere Menschen leiden an Schlafstörungen.
Genau.
Insbesondere dann, wenn sie bei Tag vielleicht allzu neugierig sind und sich mit Wissen oder Eindrücken überfrachten. Und erstens habe ich während meines leider nur 20 Jahre dauernden freiberuflichen Daseins fast alles allein erledigen wollen, anstatt zu delegieren, habe aber bei diesem Delegieren auch viele Enttäuschungen erlebt. Und vor 5 bis 10 Jahren habe ich wegen meiner Schlafstörungen einmal das Schlaflabor des Wagner-Jahre-Krankenhauses aufgesucht. Die Wartezeiten auf 2 so Nächte, die man dort verbringen darf, im Allgemeinen sind sehr lang und dann nimmt man den Termin auch wahr, wenn man womöglich nicht ganz gesund ist, so wie jetzt habe ich zwar nur einen rauen Hals, aber wenn ich einen richtigen Schnupfen habe, dann kann ich schon aus dem Grund nicht schlafen. Und die Ableitungen der diversen Hirnfunktionen, die da gemacht worden sind, haben wenig Neues gebracht.
Um Ihre Stimme zu schonen, die offensichtlich angegriffen ist, bitte Sie, auf den Punkt zu kommen mit Ihrer Frage.
Für mich Neues habe ich glaube, heute im deutschen Fernsehen, ARD, erfahren, dass es nämlich auch ein mobiles Schlaflabor geben soll. Das zahlt zwar die Krankenkasse nicht, so wie den stationären Aufenthalt, aber 150 Euro sollte es einem wert sein, wenn man in der gewohnten Umgebung einmal seine Schlafgewohnheiten untersuchen lässt, nachdem man vorher vielleicht die Schlafhygiene überprüft hat.
Ja.
Das wäre meine Wortmeldung.
Danke sehr.
Und naja, fragen wollte ich auch noch, ob es das in Österreich auch schon gibt, das mobile Schlaflabor.
Okay, danke.
Ich habe einen etwas anderen Zugang zu Schlafstörungen. Nämlich, es gibt ja zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Schlafstörungen. Das ist Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen. Nicht, wenn man um 2 Uhr nachts aufwacht oder um 4 Uhr nachts aufwacht und dann nicht schlafen kann. Nicht? Diese Form der Schlafstörung ist oft ein Symptom einer depressiven Stimmungslage. Während Einschlafstörungen, da ist man sozusagen mit Konflikten beschäftigt. Das kann man relativ gut mit autogenem Training zum Beispiel und ähnlichen Relaxationsmethoden, das kann man sehr schnell erlernen, gut in den Griff kriegen. Also wenn ich nicht einschlafen kann, mache ich auch autogene Trainingsübungen.
Ja? Die Schäfchen. Ist das sowas?
Die Schäfchen sind auch sowas.
Okay.
Ja? Wobei ich da eine Anekdote meines Sohnes erzählen darf, der war damals ungefähr 6 und hat gesagt, er kann nicht einschlafen. Da habe ich gesagt, gut Maxi, also du Schäfchen zählen, wie sie über den Zaun springen. Und irgendwann ist er dann gekommen und hat gesagt, sie springen nicht mehr drüber. Also es ist nur begrenzt wirksam.
Okay.
Aber das ist mein Zugang zu Schlafstörungen. Die Schlaflabors, Sie haben ja selber gesagt, das war nichts Neues für Sie.
Okay, gut. Danke. So viel zum Entschuldigung. Entschuldigung, das jetzt ist der Herr dran mit dem schönen
Ball. Ich wollte noch zwei konkrete Fragen stellen zu Ihren Ursachen. Das eine ist, welche Wirkung hat eigentlich das Bevölkerungswachstum, vor allem in den Städten, das jetzt stetig zunimmt und es natürlich auch schon Stadtmenschen gibt, die an einer gewissen Psychose leiden. Zweitens, bei den Ängsten. Die größte Angst, die uns täglich eingeredet wird, der Terror, scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich glaube, viel eher ist die Angst, zum Beispiel Arbeitsplatzverlust oder sowas, vorherrschend.
Sicher.
Dann hätte ich noch eine allgemeine Frage. Psychotherapeut, außerhalb des universitären Studiums, gibt es eine Menge Leute, ein breites Feld, die sich Psychotherapeuten schimpfen. Ich weiß nicht, was man machen muss, um sich Psychotherapeut als Psychotherapeut anbieten darf. Das geht bis in die Esoterik rein. Was sagen Sie dazu?
Ja. Danke. Was war die erste Frage?
Stadtpsychose.
Die Stadtpsychose. Ja, früher, also im Mittelalter hat man noch gesagt, Stadtluft macht frei, weil die Bedingungen am Land so unwirtlich waren und in der Stadt war es allemal besser sozusagen. Auch mit Leibeigenschaft hat es zu tun. Ja? Inzwischen hat sich das ja verändert und es gibt Stadtteile, in Österreich sind wir zum Glück verschont, aber ich habe also Paris vor Augen zum Beispiel oder London oder gar die Megacities, Mexico City und so weiter. Bereiche haben, die schauen aus wie nach dem Bombenkrieg. ja, dass das Leben dort natürlich ein Desaster ist, ist klar. Nicht? Also da wird das Mehr an Zuwachs nicht konstruktiv bewältigt, sondern destruktiv. Nicht? Da gibt es auch sehr viel Kriminalität und so weiter. Die zweite Frage war?
Hitparade der Ängste, danke. Wirkliche, unwirkliche Terror- oder Arbeitsplatzverlustangst?
Naja, die Terrorangst ist tatsächlich sozusagen eher so ein Fernsehphänomen, weil wir halt zum Glück verschont sind. Aber wenn sie im Irak leben müssten, wäre das eine reale Bedrohung. Ja? Da gingen sie in der Früh weg und am Nachmittag sind sie zufällig weggeblasen. Also das hängt eben von der Situation ab. Wir in Österreich haben sozusagen diesbezüglich ein Glück. Und das Dritte mit den Psychotherapeuten, also es gibt in Österreich die Verpflichtung, nur dann darf man sich Psychotherapeut nennen, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Und das wird durchs Gesundheitsministerium bestätigt. Aber was Sie ansprechen, ist die Frage der Esoterik. Ich sage immer, die Psychowelt ist ein großes Zelt mit vielen verschiedenen Artisten. Und persönlich bin ich kein Esoteriker. Aber ich sehe, dass Menschen tatsächlich profitieren davon. Wenn sie auf Menschen treffen, die eine ähnliche Wellenlänge haben. Und es hat mich früher immer gewundert, ja. Man dachte, wie können die sozusagen an so einen Schmonzes glauben? Wiedergeburt zum Beispiel, oder Rebirthing, oder Astrologie und alles Mögliche. Aber tatsächlich gibt es eben Menschen, für die ist es eine reale Welt. Und wenn die dann auf jemanden treffen, der korrespondiert, Resonanz, wie ich am Anfang gesagt habe, erzeugt, dann ist es für diese Menschen oft eine große Erleichterung. Wir haben bei uns auf der Uni eine Frau, die hört Stimmen. Und sie ist bereit, immer den Studenten davon zu erzählen. Und das ist eine große Bereicherung für die Studenten, weil die meisten sich das gar nicht vorstellen können, dass diese Stimmen hören sozusagen tatsächlich eine innere Person ist, die da mit der Patientin spricht. Und ich glaube, auch für die Patientin ist es gut, wenn sie erlebt, dass es in dem Fall Studierende gibt, die sowas mit Interesse anschauen. So viel zu meiner relativierten Haltung gegenüber Esoterikern.
Okay, danke sehr, bitte. Sprechen Sie bitte ins Mikrofon. Das Mikrofon sprechen.
Ja, genau. Bei anderen habe ich mich geärgert und sage, mache ich es auch so. ich wollte nur was bestätigen, was Sie gesagt haben. Also bei uns, also ich rede jetzt halt für Oberösterreich, habe ich gesehen, dass in den ländlichen Bereichen, vor allen Dingen dort, wo jeder jeden kennt, das Outing von Depression absolut ein Tabu ist.
Richtig.
Ja. Und weil immer noch nicht das Verständnis zur Krankheit herrscht. Die Jungen, ich kenne drei Fälle, wo sich Bauern so um die 40 haben völlig gespielt und so weiter und eines Tages sind sie in den Wald gegangen, einer in den Heustall und haben sie aufgehängt. Und niemand hat sich erklären können,
genau.
Warum. Der Nachbar hat gesagt, meinen ganzen Hof hätte ich verwettet, dass sie der nie was antun. So zu strikt und so hat denen die Resonanz gefehlt und
genau.
Wir haben es gar nicht gewusst, nicht einmal die Ehefrau hat das gewusst davon.
Genau.
Also ja, jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage, nicht in diesem Zusammenhang, sondern mit mir. Früher, in den 60er, 70er Jahren hat es einmal, oder noch früher hat es geheißen, endogene Depressionen. Dann ist eine Welle gekommen, da hat es geheißen, das gibt es überhaupt nicht, alles ist Umwelt oder selbst, also reaktionell. Also ich reagiere.
Reaktive.
Wie?
Reaktive
Depression. Reaktiv, ja. Okay. Und jetzt hört man wieder, dass es beides gibt.
Genau.
Ja, und okay. Also, ja, und was ist mit der Endogene? Ist es eine Vererbung?
Ja, nein, der Vererbungsgrad ist sehr gering. Mhm. Es gibt einen kleinen, aber man kann es sozusagen genetisch nicht erklären. Mhm. Es gibt aber Traditionen. Es gibt, also, natürlich erbt man den Charakter. Also, wir sind ja alle Produkte unserer Eltern. Nicht? Also der Genetik unserer Eltern. Und da erbt man natürlich alles Mögliche mit. Bis hin zu, dass man mit 16 Pickeln kriegt auf der Nase. So wie der Vater oder so wie
ja,
die Mutter.
Ja.
Ja? Das heißt, die Genetik ist natürlich ein Stück unser Schicksal, aber nicht nur. Das ist der springende Punkt. Ich meine, das führt uns zu einer tieferen Frage. Wie viel Freiheitsgrade haben wir? Nicht? Wie viel Freiheit haben wir, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu entscheiden. Und da gibt es halt welche, die sagen, die Freiheitsgrade sind sehr eng und andere sagen, na, die sind aber groß. Oder da groß, da klein. Ja, mhm. Ich kann Ihnen nur meine persönliche Erfahrung sagen, jetzt in meinem Leben haben sich Dinge vollzogen, das habe ich mir in den kühnsten Träumen nicht ausgedacht. Dinge, die gelungen sind. Relativ wenig, die misslungen sind. Auch, natürlich. Und wenn man die Liste der Misslungenheiten aufzählt, sind sie auch groß. Aber die Frage ist, lässt man sich von den Misslungenen beherrschen oder von den Gelungenen beherrschen? Mhm. Und das von den Gelungenen beherrschen ist gesünder als vom Misslungenen bestimmt werden.
Ich danke. Sind Sie soweit zufrieden mit Ihrer Antwort?
Kurz und bündig, gell?
Ganz kurz und bündig,
ja.
Bitte, ja.
Meine Vorfahren, da hat es vor 3 Generationen quasi, dass die Depression, also immer ein Familienmitglied, zurück kann es nicht verfolgen, weil niemand mehr lebt.
Ja.
Das meine ich auch nicht. So, und jetzt, meine Mutter war schwerst depressiv, aber wirklich schwerst. Sie hat nur geweint, 10 Jahre lang. Und
Sie haben mir Kürze versprochen und jetzt muss ich streng werden. Der Herr Britz muss um 9 Uhr zum Zug.
Ja, okay.
Wir haben jetzt nicht Zeit, sondern jetzt eine Frage noch, ansonsten kommt der nächste dran.
Ja, meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit mir selber, der Druck ist schon auf 20 Jahre weg und ich habe immer noch Depressionen mit freies Leben und alles. Aber wenn ich die Medikamente nicht hätte, wäre ich ein Dunkelmensch, der sich vergrifft.
In dem Fall
das ist
es
kann gut. Ich mir nicht erklären, außer mit Vererbung.
Danke. Ist möglich, ja. Weil die Vererbung, das stimmt. Es gibt eine Linie.
Ja. Die haben aber dasselbe soziale Umfeld.
Ja. Okay, gut. Elfi, bitte.
So. Was mich interessieren würde, gibt es schon irgendwelche Präventionsmaßnahmen, wenn man schon seit vielen Jahren weiß, dass weltweit die psychischen Krankheiten zunehmen und dass das natürlich mit dem Gesellschaftswandel in Verbindung gebracht werden muss. Welche Maßnahmen gibt es schon? Wissen Sie da schon etwas, was nachahmenswert wäre oder gibt es da noch gar nichts?
Ja. Darf ich mit einer Anekdote antworten von Sigmund Freud? Da hat ihm im Jahr 1900 ein praktischer Arzt aus Bad Aussee geschrieben, er bekommt jetzt sein erstes Kind und möchte es möglichst neurosefrei erziehen. Was soll er tun? Und der Freud hat ihm zurückgeschrieben, machen Sie, was Sie wollen, es ist auf jeden Fall falsch.
Hilft mir jetzt auch
aber nicht weiter. Aber das hilft Ihnen natürlich jetzt auch nicht weiter. Aber tatsächlich ist das ein großes Thema.
Ja, da müssen ja die Fachleute sich auch schon langsam Gedanken machen.
Es gibt ja
auch weil noch unzählige. Mehr Therapeuten ist ja wunderbar, wenn es ihnen geholfen wird.
Völlig richtig.
Aber
völlig
richtig. Wo kommen wir in 50 oder 100 Jahren hin? Nicht?
Also es gibt also unendlich viele Präventionsprojekte.
Ja, können Sie uns ein oder zwei ganz kurz?
Ja, zum Beispiel in den Kindergärten.
Ja.
Ja, wir betreuen da zwei, zwei Kindergärten, die haben jetzt eingeführt Kunsttherapie für die Kinder. Also Therapie kann man in Klammer Kunst. Ja, die werden also gefördert, ihren persönlichen Ausdruck zu finden. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Ja, und dann gibt's andere Projekte wieder, da geht's um soziales Lernen, um Rollenspiele etc. Also bei den Kindern ist das natürlich ganz ein wichtiger Punkt, dass sie sozusagen in ihrer Entwicklung gestärkt werden.
Da brauchen wir aber jetzt noch 30 Jahre, bis man die Erfolge dann sieht bei den Kindern.
Ja, also wenn ich, da gebe ich Ihnen recht, wenn ich mir anschaue, was politisch diskutiert wird, denke ich immer, die sind am Mond.
Ja,
also ob das meine ich. Also ja. Ob das ein Thema wäre, wie viele Schulstunden ein Lehrer unterrichten soll. Ja, statt zu sagen, was braucht das Kind? Ja, am Pleidotropenlehrer, nämlich einen Lehrer, der auf das Kind zugeht und der die Kinder liebt und ihnen hilft, die zu werden, die sie sind. Ja, aber diskutieren dann Lehrpläne.
Geht es nicht immer um positive Verstärkung? Erlebnisse, genau. Positive Erlebnisse in der Schulzeit.
Positive Erfahrungen,
ja,
positive. Und natürlich auch die Erfahrung von Grenzen, das ist auch wichtig. Aber natürlich die Erfahrung von Terror, nicht? Zögling Dörles, das brauchen Kinder nicht.
Ja, das ist eh klar.
Ja.
Danke.
Und sozusagen, das ist, insofern hat der Freud natürlich recht, um noch ein zweites Zitat zu zitieren von Freud. Er hat gesagt, das Ziel der Psychoanalyse ist neurotisches Unglück in normales Verwandeln. Und das finde ich, ist wunderbar formuliert, weil wir natürlich alle, jeder von uns, vielleicht der Herr Puttinger nicht, aber alle anderen, wir müssen kämpfen im Leben, wie wir uns stabilisieren. Jeder von uns. Nicht? Um das kommen wir nicht herum. Und normales Unglück ist selbstverständlich. Ja? Glück ist keine Kategorie des Menschen, hat der Freud auch anders mal formuliert. Ja? Und nicht umsonst ist das Buch von Paul Watzlawick so ein Bestseller gewesen, Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, allerdings nur in Europa, nicht in den USA. Andere Kultur, die wollen Pursuit of Happiness, die wollen Positives.
Okay, bitte, hier noch kurz, ja, eine kurze Frage. Ja, Sie haben mir versprochen, kurz.
Versprochen, ja, kurz, okay. Das bin ich auch. Danke für diesen positiven Ausgang. Speziell, was Sie zur Schule gesagt haben, nur zu den Zahlen, die gestiegen sind für Psychologie und Psychotherapie möchte ich was sagen. Ich bin Psychotherapeut. Das stimmt, das ist ja eine große Summe, die da ausgegeben wird, aber die Praxis ist traurig, dass für eine persönliche Psychotherapie, für eine private, noch immer nicht mehr von der Kasse im Durchschnitt gezahlt wird als 23 Euro.
21,80 Euro.
Ja, genau, 21,80 Euro. Ich weiß, kenne das zwar nicht, vielleicht wird es ein bisschen angepasst, aber das ist im Lande eines Sigmund Freud eigentlich eine Schande und ich bitte Sie, da den Psychotherapeutenverband zu unterstützen, damit sich das ändert. Danke.
Danke schön. Ja. Darfst du vielleicht aufklären, dass es Psychotherapie auf Krankenschein gibt?
Ja, da hätte ich auch was, aber da sage ich nichts.
Kann ich auf meine Kappe.
Da habe ich schon was dazu zu sagen noch, aber das mache ich nicht.
Dieses Maschel kann ich
auf meine Kappe. Die Vereine müssten auch bezahlt werden. Dankeschön.
Okay.
Ich hätte
eine Frage. Österreich ist diesbezüglich, nicht? Sie klagen natürlich, aber diesbezüglich international fortschrittlich. Gehört zu den fortschrittlichsten Ländern auch wenn es diese Individualzahlung natürlich zu gering ist. Aber das hat auch wieder zu tun, dass die Psychotherapeuten nicht gerade die besten Politiker sind. Und da muss man pushy sein, und das sind die Psychotherapeuten nicht, weil der Beruf selber ist einer, der hereinnimmt und nicht hinausschlägt.
Okay, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde und weil unser Vortragender zum Zug muss nach Wien, letzte Frage bitte.
Können Depressionen Diabetes 2 auslösen oder ist es eher umgekehrt, dass Diabetes 2 die Depression dann bedingt?
Ja, Da gehört noch ein drittes dazu, nämlich dick sein. Ja? Was auslöst, das gehört eigentlich zusammen. Ja? Das ist ein Syndrom, das also heutzutage viele Menschen befällt. Das hängt zusammen. Also viele Diabetiker sind auch depressiv und zu dick.
Okay, ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für Ihre rege Teilnahme und bitte erlauben Sie mir noch eine halbe Minute für die Ankündigungen. So wie bei der Kirche hinten gibt es da immer noch was auch im Kepler-Salon. Nämlich den Kepler-Salon Extra, Freitag, 18. Jänner, 19.30 Uhr. Was ist künstlerische Forschung, wird gefragt. Eine Versuchsanordnung Nummer 3 von Bureau d'Etudes. Das sind zwei Künstler, nämlich Leonore Bonacchini und Xavier Fuhr, die in Paris beheimatet sind. Am Montag, 21. Jänner, wie gehabt, 21. Jänner um 18 Uhr, und zwar in der Tabakfabrik, geht es um Lebensmittel, die die Stadt gestalten, vom Verschwinden und der Rückkehr städtischer Ernährungspolitik. Es geht um Gemeinschaftsgärten in der Stadt im Rahmen der Impulsveranstaltung Wachstumsphase. Das ist eine Initiative von den Fabrikanten Kepler Salon Schwemmland und Urban Farm. Wie gesagt, Tabakfabrik, Montag, 21. Jänner, 18 Uhr. Eine sehr, sehr interessante Sache. Zu Gast ist Philipp Stierand, er ist Raumplaner und Experte für Naturkost. Wenn Sie Informationen zum Kepler Salon brauchen, bitte, es liegt auf. Genauso liegt auf eine Broschüre der Sigmund Freud Universität, nämlich wie kann man Psychotherapeut werden. Das kann man nämlich Psychologe in Linz, wollte ich sagen, man kann es auch in Linz werden. Eine Zusammenarbeit mit mit der PGA Akademie. Die Elfi zeigt mir noch einen Folder. Kepler Salon. Ja, natürlich, Freunde des Kepler Salons. Werden Sie Freund des Kepler Salons. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Auch da gibt es Informationen, beziehungsweise die Elfi wird Ihnen das gerne vorstellen. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken bei unserem Vortragenden, dem Dr. Alfred Britz. Danke, dass Sie da waren und danke, dass Sie so voll mitgearbeitet haben.